Liebe Martina, wie wird aus einer ehrgeizigen Tänzerin einer der berühmtesten und auch wohl umstrittensten Regisseurinnen des 20. Jahrhunderts?
Indem Talent, Macht, Ästhetik und Propaganda auf eine gefährliche Weise zusammenfinden.
Und genau darum geht es jetzt in dieser Doppelfolge über Leni Riefenstahl.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Krone Geschichte, unserem Podcast. Bei mir wieder zu Gast natürlich Martina Winkelhofer.
Hallo Rüdiger.
Und heute hat sie eine Frau mitgebracht, also zumindest, wie soll man sagen, literarisch mitgebracht im Sinne eines Themas, die wohl die umstrittenste Filmemacherin, ich glaube, das kann man so sagen, Deutschlands ist.
Ja, definitiv.
Nämlich Leni Riefenstahl. Aber wer war sie eigentlich als Mensch und aus welchem Milieu ist sie gestammt?
Leni Riefenstahl wurde im August 1902 in Berlin geboren und damit haben wir schon mal das Milieu. Das war nämlich die Zeit des Deutschen Kaiserreichs unter der Führung der preußischen Dynastie der Hohenzollern. Regiert hat damals der berühmte Kaiser Wilhelm II. Das war ein richtig militaristisches Kaiserreich. Der Kaiser selbst ist immer in Uniform aufgetreten. Und in diese Zeit ist sie hineingeboren. Ihr voller Name lautete Helene Riefenstahl. Und die Riefenstahls, das war eine Familie, die war so im konservativen, protestantischen und auch kleinbürgerlichen Milieu zu Hause. Eine gewisse nationalistische und auch antisemitische Einstellung war hier schon verbreitet. Der Vater Alfred Riefenstahl war Handwerker und Unternehmer. Er hat aber den wirtschaftlichen Aufschwung gehabt, so wie überhaupt das Kaiserreich, der damals natürlich in der Wirtschaft sehr stark war. Der Vater hatte eine Firma für Heizungs- und Lüftungsanlagen und die Familie ist da sehr schön erfolgreich auch gewachsen. Dass die Familie sozial auch aufgestiegen ist, sieht man an einem Umzug. Die Familie hat nämlich diesen berühmten Berliner Arbeiterbezirk Wedding verlassen und ist in eine bürgerlichere Wohngegend gezogen. Und schließlich, und das war so das Zeichen damals, dass man es wirklich geschafft hat, hat die Familie sogar ein Sommerhaus in Brandenburg am Ufer eines Sees bekommen. Dieses Haus wird später für Leni Riefenstahl bedeutend, weil die Familie damit einen Rückzugsort hat aus dieser hektischen Großstadt. Und vor allem, und das war für Leni auch später wichtig, sie konnte dann öfter diesem extrem strengen, autoritären Familienklima entkommen, weil der Vater dort eben nicht war. Also man hört schon heraus, wieso die Prägung zu Hause ist und dass da eine Frau ist, die probiert, etwas anders zu machen.
Also man kann sagen, für die Leni war die Natur ein Ort der Freiheit, dieses Haus ein Ort der Freiheit, der Selbstfindung und der Träume. Und sie lernte dort ja auch Bewegung und Sport zu lieben.
Genau, und das wird sie später begleiten. Das wird vor allem auch in ihren Filmen immer sichtbar werden. Es gibt einen Einfluss, den der Vater noch in die Familie gebracht hat. Der Vater hat nämlich diesen berühmten Turnvater Friedrich Jahn so verehrt. Das war die Zeit, in der die körperliche Ertüchtigung propagiert wurde. Der fitte Deutsche hat sich jetzt zu bewegen und Leibesübungen zu machen. Also das sieht man schon, auch im Familienleben hat das einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Und die kleine Leni hat sich generell schon sehr früh begeistert für Rollschuhlaufen, Eislaufen, Schwimmen und Turnen. Also sie war eine sehr sportliche Person und hat sich später auch immer für Sport und später dann auch für ästhetische Körper geformt durch Sport begeistert.
Alfred Riefenstahl war ja ein konservativer Nationalist. Das macht ihn später natürlich auch sehr empfänglich für die Ideologie der Nazis. Und im April 1933 tritt ja Leni Riefenstahls Vater der NSDAP bei.
Ja, und das war so der Klassiker. Dieser Beitritt hat nämlich seinem Unternehmen neue wirtschaftliche Chancen gebracht, staatliche Aufträge eingebracht. Das heißt, er ist so dieser klassische Fall, wo die Parteimitgliedschaft den sozialen Aufstieg eigentlich vollendet hat, der eh schon bei Lenis Geburt begonnen hat. Also da kam dann noch einmal ein Schub durch die Partei und durch die Vergünstigungen und durch die Möglichkeiten, die man gehabt hat.
Protektion, Freundelwirtschaft.
Genau.
Alles, was dazugehört. Lenis eigener Aufstieg verlief zunächst spektakulärer, aber natürlich sieht man auch schon, ihren eigenen Kopf hat sie gerne durchgesetzt.
Ja, und das sieht man vor allem daran, dass ein Mädchen der damaligen Zeit sich gegen den Widerstand des Vaters durchgesetzt hat. Sie hat sich nämlich in eine Tanzschule einschreiben lassen, als sie 17 war. Und damals in diesem autoritären Deutschland das zu tun, das ist schon nicht wirklich gewöhnlich. Sie wollte eigentlich eine klassische Ballettkarriere machen. Dafür war sie allerdings bereits zu alt und sie hat sich dann diesem damals sehr modernen Ausdruckstanz zugewandt. Sie ist relativ schnell aus dem Elternhaus ausgezogen, hat sich auch den Lebensunterhalt selbst verdient und hat auch für diese ersten Soloauftritte als Tänzerin durchaus gute Kritiken erhalten. Sie ist dann auf Tournee gegangen mit einem selbstentwickelten Programm. Alle Choreografien waren von ihr selbst und die Presse hat sie damals als wirklich Tanztalent gefeiert. Allerdings, diese vielversprechende Tanzkarriere endet abrupt, als sich Leni Riefenstahl am Knie verletzt hat.
Ja, und dieser körperliche Rückschlag führte Leni Riefenstahl nun in eine andere aufstrebende Branche der Weimarer Republik, nämlich zur Filmindustrie.
Ja, und da war es ein Kontakt, den sie gehabt hat. Sie hatte nämlich Kontakt mit dem Produzenten Harry Sokal, mit dem sie auch ein bisschen privat verbunden war. Und der hat ihr die ersten Rollen im Stummfilm quasi ermöglicht. Allerdings spielt sie nicht in diesen berühmten expressionistischen Werken des damals sehr bekannten Weimarer Kinos mit.
Wie zum Beispiel Metropolis von Fritz Lang.
Das waren ja tolle Filme. Nein, Leni Riefenstahl spielt in einem typisch deutschen Genre, das aber damals sehr populär war, der Bergfilm.
Der Bergfilm. Also ich stelle mir das so vor, das sind Filme, die in Bergen gedreht werden.
Ja, natürlich immer an Originalschauplätzen und die Dramaturgie war auch immer gleich. Es ging immer darum, dass dramatische Landschaften mit körperlicher Leistung verbunden waren. Die Story war immer eine Mischung aus Abenteuer und romantischen Geschichten. Der bedeutendste Vertreter dieser Filme ist zum Beispiel, falls jemand schon mal gehört hat, der Regisseur Arnold Frank. Und als Leni Riefenstahl erstmals einen seiner Filme gesehen hat, war sie überwältigt. Sie war fasziniert von dieser majestätischen Natur der Berge. Und gemeinsam mit diesem Produzenten Harry Sokal, der sie so gefördert hat, ist Riefenstahl in die Dolomiten gereist, um dort den Schauspieler Louis Trenker kennenzulernen. Das war, ich meine, du weißt das, der Star der Bergfilme der 1920er und 1930er Jahre.
Gipfel in Flammen.
Genau, sein Markenzeichen. Ich meine, der war ja wirklich so ein Stereotyp dafür. Der war so ein wettergegerbtes Gesicht, alpine Abenteuer, Heimatverbundenheit, spektakuläre Berglandschaften, die man sieht. Und dieser Mann, der schon ein Star war, war sehr erstaunt, als ihm eine recht unbekannte Leni Riefenstahl selbstbewusst erklärt hat, dass sie bald in einem seiner nächsten Filme die Hauptrolle spielen wird. Also man sieht, sie war immer sehr, sehr selbstbewusst schon von früh an.
Ja, und sie setzt ja alles daran, dieses Ziel zu erreichen.
Genau, weil als sie wieder nach Berlin zurückgekommen ist, hat Riefenstahl diesen Arnold Frank, den ich erwähnt habe, persönlich kontaktiert. Der war komplett begeistert von ihrer äußeren Erscheinung, also er hat sie später als schönste Frau Europas bezeichnet. Und dazu kam aber noch, dass ihr anderer Verehrer Sokal bereit war, einen Teil der Produktionskosten zu übernehmen. Und so hat dann Leni Riefenstahl wirklich die Chance auf eine Hauptrolle bekommen und sie hat diese Chance auch genutzt und zwar relativ kompromisslos. Allerdings musste Leni Riefenstahl vor den Dreharbeiten ihr verletztes Knie operieren lassen. Anschließend ist sie in die Dolomiten gereist, hat dann innerhalb kürzester Zeit Skifahren gelernt und ist zur Bergsteigerin geworden. Muss man sagen, das ist nicht schlecht, wenn man als Erwachsener damit anfängt und auch noch ein kaputtes Knie hat. Die Vorbereitungen für diesen Dreh waren extrem anspruchsvoll. Während des Trainings hat sich Riefenstahl sogar noch den Knöchel gebrochen. Auch andere Mitglieder des Teams haben sich verletzt. Und dann ist auch noch die Produktion in Schwierigkeiten geraten, nämlich in mehrfache. Und das hat dazu geführt, dass Deutschlands größter Filmkonzern, die UFA, zeitweise sogar in den Raum gestellt hat, die Finanzierung einzustellen. Während Arnold Frank in Berlin um die Fortführung dieses Projekts gekämpft hat, blieb Riefenstahl in den Bergen. Und jetzt wird's spannend. Sie hat nämlich quasi ein Learning on the Job quasi durchlaufen. Sie hat zum Beispiel zeitweise selbst die Kameraarbeiten übernommen, weil es eben Schwierigkeiten gab. Sie hat das Material zur Begutachtung nach Berlin geschickt. Die UFA konnte überzeugt werden, diesen Dreh weiterzumachen, aber sie hat damit schon die ersten Schritte in Richtung Filmemacherin gesetzt. Sie war da wirklich sehr hands-on.
Im Dezember 1926 kam schließlich der Film mit dem, wie soll ich sagen, epischen Titel Der heilige Berg in die Kinos.
Das ist sehr episch und die Leni Riefenstahls Rolle ist doch ja sehr, passt doch sehr zu diesem Genre. Also sie spielt darin eine Tänzerin, eine geheimnisvolle, faszinierende Frauenfigur zwischen Muse und Femme Fatale, irgendwo dazwischen. Sie hat ihre eigene Tanzchoreografie eingesetzt, hat, muss man auch erwähnen, viele dieser körperlich anspruchsvollen Szenen auch selbst ausgeführt. Und dieser Film wurde ein wirklich großer Erfolg. Damit ist Leni Riefenstahl über Nacht zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Kinos geworden. Weitere Bergfilme folgten jetzt. Aber, das muss man auch sagen, die Kritiker haben in ihr jetzt weniger eine große Schauspielerin gesehen, sondern einfach einen neuen Frauentypus, nämlich sportlich, selbstständig, entschlossen und modern.
Das heißt, als Schauspielerin waren ihre Bewunderung ja Grenzen gesetzt, aber dennoch natürlich war sie ein Star. Sie bemerkt aber gleichzeitig auch, dass das Publikum beginnt, sich an den immer gleichen Alpenbildern satt zu sehen. Ich meine, die sind schon schön, aber wenn du das jedes Mal siehst. Und noch dazu damals alles in Schwarz-Weiß noch, muss man dazu sagen. Deshalb fasst sie einen ehrgeizigen Entschluss. Sie möchte nicht länger nur vor der Kamera stehen, sondern selbst Regie führen. Und das ist für eine Frau damals ja doch eher unüblich.
Das war ungewöhnlich, wobei den ersten Schritt hat sie ja schon gesetzt, als sie bei den Dreharbeiten immer selbst dran angelegt hat. Und sie hat aber wirklich noch mehr durch diese jahrelange Zusammenarbeit mit Arnold Frank gelernt. Also sie hat die technischen Grundlagen des Filmemachens gelernt. Vom Drehen über den Schnitt bis zur Montage. Und 1932 hat sie dann schließlich ihr erstes eigenes Regieprojekt bekommen und auch verwirklicht. Der Film hieß Das blaue Licht. Also dieser Film ist dem Genre Bergfilm treu geblieben, ist aber von der Ästhetik und von der Geschichte noch ein bisschen weiter gegangen. Diesmal stand nämlich im Mittelpunkt eine geheimnisvolle Frau, die von den Dorfbewohnern als Hexe betrachtet wird, aber die als einzige den Zugang zu einer magischen Grotte hoch in den Bergen hat, also sehr, sehr übertrieben. Und als dann ein Fremder das Geheimnis entdeckt und die Grotte zerstört wird, stürzt sich die Hauptfigur in den Tod. Also der Plot ist recht einfach.
Man sieht, dass es auch schon in der Zeit vor AI relativ einfache Drehbücher gab.
Ja, also es ist ja sehr, sehr viel inszeniert und eine sehr flache Handlung. Für die Dreharbeiten hat Riefenstahl die Unterstützung von Bewohnern eines Dolomitendorfes gewonnen und hat daraufhin zahlreiche Einheimische als Darsteller eingesetzt. Das war auch recht neu. Also quasi, dass man Komparsen nimmt, dass man Leute von nebenan, von der Straße nimmt. Und was zu erwähnen ist, ist, inhaltlich markiert dieser Film Das blaue Licht einen Wendepunkt, weil jetzt wird die Natur nicht mehr nur Kulisse für Abenteuer und für Liebesgeschichten. Jetzt, und das ist so typisch Leni Riefenstahl, jetzt wird die Natur in der Inszenierung quasi zu einer mystischen Kraftquelle. Und da kommt jetzt zum ersten Mal so diese dann sehr missbrauchte Idee einer ursprünglichen, unverfälschten Welt fernab der modernen Zivilisation. Also das sind so die ersten ästhetischen Anfänge von etwas, was dann sehr kippen wird.
Ja, ja, so uraltes Wissen und so weiter, man kennt das, ja. Ja, gerade diese Vorstellung, und das habt ihr, glaube ich, schon erraten, fasziniert auch einen gewissen Adolf Hitler.
Als Adolf Hitler den Film gesehen hat, war er begeistert. Er war beeindruckt von diesen bäuerlichen Figuren und eben von dieser Verherrlichung einer angeblich ursprünglichen Lebenswelt, die der moderne Mensch verloren hat. Er hat aber auch erkannt, dass Riefenstahls Kunst enorme politische Wirkung entfalten kann.
Ja, wie hat Leni Riefenstahl eigentlich Adolf Hitler kennengelernt?
Sie hat ihm einen Brief geschrieben.
Ja, das ist wenigstens so ursprünglich alt. Also E-Mail ging noch nicht. Telefon wäre gegangen.
Stimmt. Also, wenn man es rekonstruiert, sie hat Hitler am 18. Mai, man weiß das ganz genau, 1932 einen Brief geschrieben. Darin hat sie ihre Begeisterung geschildert für seine Rede im Berliner Sportpalast und hat um eine persönliche Begegnung gebeten und Hitler hat zugesagt.
Am 22. und 23. Mai 1932, da war Hitler noch lange nicht Reichskanzler, trafen sich beide in Wilhelmshaven. Das Gespräch verlief offenbar außerordentlich erfolgreich. Später erinnerte sich Riefenstahl daran, Hitler habe zu ihr gesagt, wenn wir einmal an der Macht sind, müssen Sie meine Filme machen.
Ja, und das war eben der Beginn einer Beziehung, die einerseits Leni Riefenstahls Karriere auf ungeahnte Weise gefördert hat, aber auch, und dagegen hat sie bis in ihr Lebensende angekämpft, aber auch ihren Namen dauerhaft mit dem Nationalsozialismus verbunden hat. Nach der Rückkehr von Dreharbeiten zu einem Film namens SOS Eisberg, klingt jetzt auch schon sehr martialisch, in Grönland hat sich Leni Riefenstahls Kontakt zu Adolf Hitler dann sehr intensiviert. Und aus dieser anfänglichen Bewunderung der Künstlerin für den Politiker ist dann eine, ja, muss man so sagen, eine enge persönliche Verbindung geworden, weil Riefenstahl hat ab jetzt zu diesem Kreis von Künstlern und Kulturschaffenden gehört, mit denen sich Hitler gerne umgeben hat. Bei gesellschaftlichen Veranstaltungen und bei Empfängen hat Riefenstahl dann in der Folge auch die führenden Nationalsozialisten kennengelernt, wie Hermann Göring, Josef Goebbels. Sie wurde Zeugin von politischen Krisen, die die NSDAP Ende 1932 erschüttert haben. Insbesondere zum Beispiel dieser berühmte Konflikt von Hitler und Gregor Strasser, einem der wichtigsten Parteifunktionäre. Und, sehr unangenehm für sie, schon bald kursierten Gerüchte über eine angebliche Liebesbeziehung zwischen Hitler und Riefenstahl.
Und Strasser wird ja 2 Jahre später dann umgebracht werden beim sogenannten Röhmputsch. Nach dem Krieg versuchte Leni Riefenstahl, ihre Verbindung zu Hitler als distanziert und rein beruflich darzustellen. In ihren Memoiren schildert sie viele Begegnungen als Zufälle und betont immer wieder ihre politische Unabhängigkeit. Ist, glaube ich, wie bei vielen Leuten aus dieser Zeit eine leichte Behübschung.
Ja, vor allem Zeitzeugen haben ein komplett anderes Bild gezeichnet. Also Mitarbeiter aus Hitlers engstem Umfeld haben später nämlich übereinstimmend berichtet, dass Riefenstahl den Diktator mit offensichtlicher tiefer Bewunderung betrachtet hat und dass sie auch regelmäßig an privaten Zusammenkünften teilgenommen hat. Jetzt ist es so, es gibt keine überzeugenden Hinweise auf eine sexuelle Beziehung, das wurde ihr auch unterstellt, aber es gab definitiv eine, sagen wir so, eine besondere persönliche Nähe. Für Hitler war Riefenstahl viel mehr als eine Regisseurin, weil sie hat nämlich zu diesem gewissen Erfolg verkörpert und eine gewisse Modernität und eben auch so eine kulturelle Strahlkraft, die er mit seinem Regime verbinden wollte. Und gleichzeitig hat Riefenstahl für ihn einen Traum erfüllt, den Adolf Hitler selbst nie hatte verwirklichen können, der Traum vom Künstlerdasein. Das heißt, über sie versuchte er das jetzt umzusetzen, weil er war ja ein gescheiterter Künstler, wurde an der Akademie in Wien nicht angenommen.
Und hat ein paar Postkarten gemalt, man weiß es. Riefenstahl wiederum profitierte erheblich von dieser Beziehung. Während andere Filmschaffende um Aufträge kämpfen mussten, und das war jetzt nicht so eine Marktwirtschaft, wo es 10 Firmen gibt, sondern man entweder die UFA produziert dich oder nicht, also das war ja schon sehr monopolistisch, hatte sie den direkten Zugang zum mächtigsten Mann Deutschlands.
Ja, und genau dadurch hat ihre Karriere eine Dynamik genommen, die, und das muss man ganz deutlich sagen, die ohne Hitlers Unterstützung so nicht denkbar gewesen wäre.
Stellt sich natürlich die Frage, hätte sie es besser wissen müssen? Hatte sie eigentlich das Buch von Adolf Hitler, Mein Kampf, gelesen? Weil da steht ja relativ unverblümt drin, was Hitlers Ziele waren. Und da wusste man dann auch, mit wem man es zu tun hatte.
Also Zeitzeugen sagen, dass Leni Riefenstahl Mein Kampf früher gelesen hat, als sie es später eingeräumt hat. Und auch anders, als sie es später behauptet hat, hat sie keineswegs mit Ablehnung auf das Buch reagiert. Sie hat sich begeistert geäußert. Jedenfalls, das hat ihr alles geholfen, Hitler hat sehr rasch Leni Riefenstahls Potenzial als Filmemacherin erkannt, weil ihre, vor allem ihre Bergfilme, das waren ja inhaltlich nicht nur Spielfilme, die wurden an Originalschauplätzen gedreht und hatten dadurch so eine wirklich große visuelle Kraft, die weit über das Niveau dieser Bergfilme und Wochenschauen hinausgegangen ist. Und genau diese Fähigkeit, also diese Bilder inszenieren zu können, die wollte Hitler von Riefenstahl und vor allem, er wollte sie natürlich für die Selbstdarstellung seines Regimes nutzen.
Ja, und was bietet sich da besser dazu an als ein Propagandafilm über den Reichsparteitag der NSDAP im Herbst 1933 in Nürnberg, also unmittelbar nach der Machtübernahme? Das ist ein super Auftrag für Sie.
Ja, mein Riefenstahl hat später behauptet, sie habe zunächst gezögert und den Auftrag nur widerwillig angenommen. Jetzt spricht aber sehr vieles dafür, dass sie die Bedeutung dieser Chance sehr genau erkannt hat. Hitler soll ihr erklärt haben, sie könne aus dem Parteitag ein Kunstwerk machen. Das soll sie angeblich fasziniert haben, weil natürlich die üblichen Propagandafachleute dazu nicht in der Lage waren. Der Auftrag war wirklich außergewöhnlich. Mit einem sehr kleinen Team von Kameraleuten hat Leni Riefenstahl die wichtigsten Ereignisse des Parteitags dokumentiert und anschließend hat sie mehrere Monate am Schnitt des Materials gearbeitet. Also heute würden wir sagen der Postproduktion. Und in der Postproduktion ist dann eben diese Magie Riefenstahl entstanden. Das Ergebnis dieser monatelangen Arbeit war der Film Sieg des Glaubens. Der Film wurde am 1. Dezember 1933 in Berlin uraufgeführt. An der Premiere haben natürlich teilgenommen Hitler, Goebbels und alle anderen Spitzenvertreter des Regimes. Technisch war der Film komplett innovativ, für die damalige Zeit beeindruckend. Zum Beispiel waren die beweglichen Kamerafahrten oder die ungewöhnlichen Perspektiven und natürlich diese total intensive Konzentration auf Hitler als zentrale Figur. Und was halt für die Propaganda so wichtig war und für sie im Nachhinein total unangenehm war, im Film hat sie die Nationalsozialistische Partei als geschlossene Bewegung dargestellt und hat so diese vermeintliche Einheit von Partei und Volk in den Mittelpunkt gestellt. Also genau das, was Hitler wollte, und sie hat das filmisch umgesetzt.
Ja, der Erfolg ist groß, aber nur von kurzer Dauer, und das aufgrund eines, wie soll man sagen, eher seltenen Problems, das man haben kann, nämlich ganz viele Leute, die in diesem Film mitspielen, werden ermordet. Und die werden nicht ermordet von irgendwelchen Leuten, die außerhalb der NSDAP sind, sondern von der NSDAP selbst. Wir haben schon vorher erwähnt, den sogenannten Röhm-Putsch, also die Ausschaltung der SA. Und wo auch der Strasser, den wir vorher diskutiert haben, auch eliminiert wurde. Und auf einmal gibt es einen Film, wo ganz viele Leute drinnen vorkommen, die eigentlich mittlerweile von den Nazis selbst getötet wurden. Relativ klar, dass man den dann nicht mehr aufführen konnte.
Ja, und vor allem Röhm, der ja ermordet wurde, der das prominenteste Opfer ist, wurde da als fast zweiter Mann neben Hitler inszeniert. Das heißt, der Film war plötzlich politisch unbrauchbar. Er ist dann auch nach dem Röhm-Mord und den weiteren Morden aus dem Verkehr verschwunden. Eine Kopie wurde später wieder entdeckt. Und dadurch ist heute nachvollziehbar, wie stark sich die Bildsprache des Regimes innerhalb weniger Monate verändert hat. Weil Hitler hat inzwischen erkannt, dass diese nationalsozialistische Bewegung nicht mehr als Gemeinschaftsprojekt präsentiert werden kann und auch nicht soll. Stattdessen rückt jetzt immer mehr seine eigene Person ins Zentrum.
Ja, und genau in diesem politischen Klima entsteht so Riefenstahls Werk.
Na, die Situation war so, während der Propagandaminister Josef Goebbels die Kulturpolitik des Regimes weitgehend kontrolliert hat, hat Riefenstahl über einen entscheidenden Vorteil verfügt, nämlich sie war die, die den direkten Zugang zu Hitler hatte und sie konnte ihre Anliegen immer durchbringen. Und dadurch konnte Leni Riefenstahl bürokratische Hürden immer umgehen und Projekte realisieren, die jeder anderen und jedem anderen einfach verwehrt geblieben wären.
Wenn man das Psychogramm von Josef Goebbels kennt, dann kann man davon ausgehen, dass er es nicht so prickelnd fand, dass Riefenstahl ihn umgehen, übergehen.
Nein, der fand das gar nicht prickelnd, er war auch nicht glücklich darüber. Er hat zwar offiziell ihre Arbeit unterstützt, weil er musste, aber er hat immer diesen privilegierten Status von Leni Riefenstahl mit Misstrauen betrachtet. Riefenstahl hat später diese Spannungen ein bisschen übertrieben und quasi zu einer offenen Feindschaft stilisiert. Aber tatsächlich zeigen die Goebbels-Tagebücher, dass er die Filmprojekte schon über lange Zeit aktiv gefördert. Also wir sehen, im Nachhinein hat sich das alles immer anders dargestellt.
Genau, dieser Goebbels, der hat ja fast meine Karriere ruiniert. Ja. Widerstand kam eher von anderen Dokumentarfilmern, die sich durch die prominente Regisseurin verdrängt fühlten. Hinzu kam, dass eine Frau in der damals stark männlich geprägten Filmwelt ungewöhnlich war. Gegner verbreiten Gerüchte über Leni Riefenstahls Herkunft und versuchen, ihre Position zu schwächen.
Ja, aber das hat nie geklappt, weil an Hitlers Unterstützung sind immer alle Einwände an Riefenstahl abgewehrt worden. Auch deshalb, durch diesen Einfluss, hat Riefenstahl den Auftrag erhalten für einen neuen Film über den Nürnberger Parteitag von 1934. Das war jetzt ein Projekt, das ihre Karriere komplett prägen sollte. Aber sie hat damit auch den berühmtesten, aber auch umstrittensten Propagandafilm des 20. Jahrhunderts geschaffen. Der Titel war übrigens von Hitler selbst, Triumph des Willens. Für die Produktion standen Leni Riefenstahl unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Da sieht man ja schon, wie verführerisch das sein kann für eine Filmemacherin. Finanziert wurde das Projekt direkt aus den Ressourcen der NSDAP. Die Vorbereitungen für den Film sind parallel gelaufen zu den Vorbereitungen und Planungen des Parteitags. Und filmisch hat sie die Parteitagsinszenierung so vorgenommen. Zum Beispiel an strategischen Punkten wurden Kameraplattformen errichtet. Ein spezieller Aufzug wurde an einem Fahnenmast installiert, um eben diese spektakulären Aufnahmen aus großer Höhe zu ermöglichen. Es haben insgesamt 170 Personen an diesem Filmprojekt mitgearbeitet, darunter allein 36 Kameraleute. Dann gab es noch zahlreiche Techniker, Spezialisten für Luftaufnahmen. Interessant ist, dass die Aufnahmen des Parteitags selbst nur wenige Tage gedauert haben. Und wie immer bei den Filmen, weil die sind ja dann bei ihr am Schnitttisch entstanden, diese eigentliche Arbeit und die langwierige Arbeit und da, wo dann die Ästhetik reinkommt durch den Schnitt, die dauerte lang. Ich meine, nur wenn man sich das vorstellt, Riefenstahl und ihr Team haben 128.000 Meter Filmmaterial auf 2.000 Meter reduziert, die dann schließlich im fertigen Film verwendet wurden. Und einige Szenen wurden sogar nachträglich im Studio wiederholt, zum Beispiel darunter Teile von Reden, um eben diese gewünschte Wirkung zu erzielen und um eben so diesen bombastischen Propagandafilm machen zu können.
Und sie wird nachher sicher behauptet haben, dass sie es nur als eine technische Aufgabe gesehen hat und sich mit dem Inhalt überhaupt nicht identifizieren konnte wahrscheinlich.
Ja, also für diese Ästhetik musste man schon sehr in die Materie reingehen.
Ja. Als Triumph des Willens am 28. März 1935 erschien, präsentierte ja Hitler als nahezu übermenschliche Figur und das war natürlich für die Nazis die perfekte Propaganda.
Ich meine, nur die Eröffnung. Hitler steigt quasi von den Wolken herab, als sein Flugzeug Nürnberg erreicht. Also die Bildsprache, man kann sich da anders ausdrücken, erinnert schon sehr bewusst an eine göttliche Erscheinung. Und im weiteren Verlauf des Films dann erscheint Hitler immer wieder isoliert, erhöht, von unten gefilmt, während so immer die Kulisse so riesige Formationen von SA und SS-Männern sind. Und man, auch das muss man ganz klar zeigen, dieser Film zeigt natürlich keine politische Diskussion, der zeigt keine Konflikte, der zeigt auch keine individuellen Persönlichkeiten. Stattdessen ist es eine wahnsinnige Inszenierung von Geschlossenheit, Disziplin, Unterordnung unter den einen Führer. International wurde die technische Meisterschaft des Films bewundert. Also da geht es jetzt wirklich nur um das Technische, das sie geschafft hat, weil die Kameraführung von Leni Riefenstahl, die Montage und die Bildkomposition, die waren schon von Anfang an revolutionär und sie wurden auch als so betrachtet. Aber gleichzeitig, und das muss man auch betonen, hat gerade diese ästhetische Perfektion eines Propagandafilms dazu geführt, dass dieser künstlerisch interessante Film halt wirklich einer der wirkungsvollsten Propagandainstrumente der Nationalsozialisten geworden ist.
Ja, mit Triumph des Willens hat sie Leni Riefenstahl endgültig ihren Platz im Zentrum des Regimes gefunden. Der Film macht sie zur berühmtesten Regisseurin Deutschlands und zu einer der umstrittensten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Und die alte Frage, kann man technische Perfektion und Inhalt trennen, glaube ich, kann man seit diesen Werken ganz klar verneinen. Das sollte man nicht tun. Doch ihr größtes internationales Projekt liegt noch vor ihr, der Film über die Olympischen Spiele von 1936 in Berlin. Und genau dort machen wir in Teil 2 unserer Miniserie über Leni Riefenstahl weiter. Wenn ihr informiert werden wollt, wenn dieser Teil 2 kommt, dann abonniert doch einfach heute diesen Podcast. Also, liebe Martina, bis zu Leni Riefenstahl Teil 2.
Bisschen kürzer.